Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Profil. Im Vorfeld der Konferenz Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigung und sozialer Dialog in Mittelost- und Südosteuropa bin ich heute im Gespräch mit Herrn Wolf-Jürgen Röder von der Otto-Brenner-Stiftung in Frankfurt-Main und Herrn Roland Feicht von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ansässig hier in Belgrad, Serbien. Die Konferenz wird veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stiftung und dem European Trade Union Institute. Zunächst würde ich Sie beide bitten, uns das Programm der Konferenz kurz zu erläutern und zu sagen, welches die thematischen Schwerpunkte sind.
Das Programm hat drei Schwerpunkte, die sich in unterschiedlichen Panels ausdrücken über die zwei Tage. Es geht los mit eine Einschätzung der Wege aus der Wirtschaftskrise, speziell in den Auswirkungen in der Region, welche Best Practices gibt, ob es Hoffnung gibt, dass es nicht alles auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird und ähnliche Fragen mehr, die sich mit der Krisenbewältigung beschäftigen. Der zweite Schwerpunkt ist auf diese Beitrittsfrage gerichtet, der starke Wille der Länder, die noch nicht Mitglieder in der EU sind, dass sie beitreten können, mal zu spiegeln mit den Erfahrungen, die in der EU gerade laufen, in der Wirtschaftskrise, ob das überhaupt so attraktiv ist, was die Chancen sind, was die Risiken sind und wie das aus den Ländern selber beantwortet wird, immer mit Beiträgen einmal aus der Forschung, dann im sozialen Dialogversuch, Arbeitgebervertretern und den Gewerkschaften in aller Pluralität. Damit bin ich beim dritten Thema, das bezieht sich auf den sozialen Dialog. Wie sind da die Erfahrungen, wie sind die Perspektiven, die sind da sehr unterschiedlich in den Ländern und was kann man gemeinsam vorschlagen und was kann man daraus lernen?
Die zweite Frage möchte ich dann an Sie richten. Herr Feicht, Sie als Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstalten, also wie gesagt mit der Otto-Brenner-Stiftung zusammen diese Konferenz. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Stiftung konkret und wie kam diese Kooperation zustande?
Die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet in der Region Südosteuropa seit vielen Jahren an verschiedenen Themen und vor allem auch mit verschiedenen Partnern. Ein Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, sowohl auf Landesebene als auch auf regionaler Ebene und in Verbindung mit der europäischen Ebene, den europäischen Gewerkschaftsverbänden, aber auch mit den deutschen Gewerkschaften in engster Zusammenarbeit. Darunter auch mit der IG Metall. Die Schwerpunkte unserer Arbeit in der Region sind klar auf Fragen der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer ausgerichtet, ihrer Vertretungen, ihrer Vernetzungen, ihrer Zusammenarbeit zu verstärken im Rahmen der Regionalisierung innerhalb des Westbalkans, aber auch im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses. Das ist auch der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit seit vielen Jahren, die Gewerkschaften in den europäischen Integrationsprozess mit einzubeziehen. Das dritte Thema ist immer wieder den Sozialdialog zu fördern, aber auch Fragen der Entwicklung des Sozialstaates entsprechend zu unterstützen. Wir helfen und arbeiten mit der Otto-Brenner-Stiftung seit vielen Jahren zusammen. Wir unterstützen sie in ihren Konferenzen in Ostmitteleuropa und diesmal in Südosteuropa, die immer aus unterschiedlichen Winkeln Fragen, gemeinsame Fragen der Arbeitnehmerschaft thematisiert, im pluralen Sinne, auch mit Arbeitgebern, mit Wissenschaft. Beispielsweise wurde im letzten Jahr auch in Katowice die Frage der grünen Industrie, der Notwendigkeit des Umstellens auf grüne Industrie in Europa und die entsprechenden Positionen auch der Gewerkschaften behandelt. In diesem Jahr wollen wir uns auf Fragen, notabene auf Fragen der Überwindung der Wirtschaftskrise, auf den europäischen Beitrittsprozess und den Sozialdialog konzentrieren. Denn wir haben den Eindruck, den starken Eindruck, dass die Überwindung der Krise in Europa auch in dieser Region nicht nur zu Lasten, zu materiellen Lasten der Arbeitnehmerschaft gehen, sondern auch auf Kosten der Arbeitsbeziehungen und der entsprechenden Tarifverträge und entsprechend also auch der entsprechenden Arbeitnehmerrechte, die nicht nur individuell, sondern auch kollektiv sich verschlechtert haben.
Mit Blick auf das Stichwort Krise habe ich in der Konferenzankündigung einen interessanten Aspekt gesehen, und zwar schreiben Sie dort, dass also die Krise, die jetzt herrscht, auch in Südosteuropa und auch dem Westbalkan, gemessen an der, die während der 90er Jahre, während des Zerfalls Prozesses des ehemaligen Jugoslawien vonstatten ging, also noch eine gemäßigte ist. Und in dem Zusammenhang fällt also der Begriff eines ganz eigenen Typs des Homo economicus, der also auf dem Westbalkan entstanden sei. Ich möchte Sie fragen, wodurch sich dieser balkanische Typ des Homo economicus vielleicht in Abgrenzung zu seinem westeuropäischen Bruder auszeichnet und was der westeuropäische Bruder gegebenenfalls von dem balkanischen lernen könnte.
Ich finde, der Begriff Homo economicus ist natürlich auch ein provokanter Begriff, der auch in die Richtung führen muss, dass wirtschaftliches Handeln notwendig ist. Wenn wir über die Frage nachdenken, wie die Wirtschaftskrise überwunden werden muss, dann sind Fragen der Wirtschaftspolitik und des wirtschaftlichen Handelns angesprochen. Ich sage Ihnen mal einen Aspekt dieser Entwicklung. Wir haben es in Polen damit zu tun, dass die Wirtschaftskrise, die ja 2008 als Finanzkrise rüberschwappte, relativ stark und schnell überwunden werden konnte. Und das hat damit zu tun, weil es eben eine diversifiziert aufgestellte Volkswirtschaft ist, die ihre industriellen Kerne erhalten hat und entsprechend also auch die Möglichkeit hatte, Wachstum, neues Wachstum sofort zu erzeugen. Wir haben es hier in Südosteuropa mit einem Entwicklungsmodell zu tun, der Deindustrialisierung, einer falschen Privatisierungspolitik, die zur Zerstörung der industriellen Kerne geführt hat und nicht, wie erhofft, zum Aufrechterhalten und zur Weiterentwicklung und Umwandlung der industriellen Kerne. Insofern hat hier eine Krise eingesetzt auf der Grundlage eines Booms, der letztendlich auf den Konsum gestützt war, in der gesamten Region Südosteuropa, sich niedergeschlagen hat in Flachbildschirmen kaufen, deutsche Autos importieren und in die Wohnungen zu investieren, zur Bauindustrie anzuheizen. Diese Blasen sind dann relativ schnell geplatzt, als die Finanzkrise ausbrach und die entsprechend engagierten Banken das Geld zurückzogen. In Polen konnte das aufgefangen werden. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Ja? Homo economicus, das heißt, was heißt wirtschaftliches Handeln? Ist ein wirtschaftliches Handeln dieses, dass ich möglichst schnell Profit mache und in leichte Sektoren investiere? Oder muss ich mir überlegen, ob ich langfristig investiere und dementsprechend Strukturen in diesem Lande aufbaue, in den Ländern aufbaue, die nachhaltig und tragfähig Wachstum erzeugen können? Übrigens, die gleiche Frage, vor der auch Griechenland gegenwärtig steht und andere Staaten auch.
Mit Blick auf die Länder Südosteuropas und des Westbalkans ist zu sagen, dass die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist. Der informelle Sektor ist aber auch sehr groß. Herr Röder, sehen Sie Chancen, diesen informellen Wirtschaftssektor, der also immer noch besteht und in dem viele Menschen beschäftigt sind, in den formellen Sektor zu integrieren?
Das ist eine Frage der Investitionen ihrer Rahmenbedingungen. Also solange man auf Handel und Konsum setzt, wird sich so ein Zündfunke nicht in eine Aufbruchsstimmung und in einen Aufbauprozess umsetzen lassen. Das heißt also, die Frage nach den Rahmenbedingungen sind sehr wichtig und ich meine damit nicht die Anpreisung billigster Arbeitskraft oder prekärster Arbeitsverhältnisse, sondern für eine mittelfristige Investition die geeigneten politischen Rahmenbedingungen zu haben. Und da hilft natürlich die EU mit ihren Fonds schon sehr. Es geht nur um die Schwerpunktsetzung. Man kann auch nicht sagen, dass die EU-Politik, was die Kommission angeht, nun gerade diese Nachhaltigkeitsfrage sehr stark betont. Es sei denn, es geht um Infrastruktur, Kommunikation und andere Dinge. Aber ob hier eine reale Chance wieder entstehen kann, Arbeitsplätze aus Industrie und Dienstleistungen zu erzeugen, die eine Familie ernähren können. Das wird dann die wesentliche Voraussetzung sein, um eine formelle Beschäftigung zu haben und die Arbeitslosenzahlen runterzubekommen. Das ist auch ein Problem, was man überall in der EU hat. Und ich meine, das ist ja schon faszinierend, dass die Länder, die stabile Sozialbeziehungen haben, die Krise wesentlich besser überstanden haben, als die, die dem alten Bild der Chicago Boys, der Privatisierung und der des Rückbaus staatlicher Aktivitäten anhängen. Das ist ja auch eine immer wieder notwendig zu betonende Feststellung aus meiner Sicht, die man aus der Krise ziehen sollte, dass dieser Ansatz des Neoliberalismus gescheitert ist. Trotzdem hängen hier noch viele an und das kann man gerade in den mittel- und osteuropäischen Ländern sehr stark beobachten.
Mit Blick auf Investitionen in bestimmte Wirtschaftszweige, um also nachhaltigere Rahmenbedingungen zu schaffen und damit auf lange Sicht eben Arbeitsplätze, stellt sich für mich die Frage, welche Wirtschaftszweige in der Region besonders wichtig sind, welche also das größte Potenzial haben, um solche Nachhaltigkeit zu erzeugen und ob die Region auch ein ganz spezielles, ein eigenes wirtschaftliches Potenzial hat, auf das man setzen sollte.
Das ist in der Tat die entscheidende Frage. Wenn Wolf Jürgen sagte, Rahmenbedingungen schaffen, ist das Entscheidende. Und nicht nur auf niedrige Löhne setzen, ist das zweite Entscheidende. Investitionskultur ist der Begriff. Das heißt, Investitionen werden begleitet durch Rechtssicherheit, sie werden begleitet durch Know-how und Technologie, durch Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Ingenieure und ausreichendem Kapital und einem vorhandenen Markt. Das ist der Mix. Deshalb, kleiner Exkurs, das muss mir einfach verziehen werden, ist, wenn im Fiskalpakt mit einem Wort sozusagen die Richtung der Wettbewerbsfähigkeit im Wesentlichen verbunden wird, Minimallöhne aufzulösen und regionale Tarifverträge, Branchentarifverträge aufzulösen, scheint mir nicht die richtige Antwort zu sein. Man kann in dieser Region Länder sehen, in denen also solche Branchentarifverträge nicht existieren. Die Minimallöhne sind so niedrig, dass die Menschen sich nicht ernähren können. Aber von Wettbewerbsfähigkeit sehen wir noch lange nichts. Das heißt, die anderen Faktoren sind entscheidend. Und hier ist Potenzial. Hier sind ausgebildete Menschen, hier sind Universitäten, hier sind technische Hochschulen. Die Frage ist, was macht man mit ihnen und wie arbeiten die, kooperieren? Die Zweige liegen eigentlich auf der Hand. Das ist Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, also Agrofood, ist mit Sicherheit eines der wesentlichen Dinge. Hier kann man viel anbieten, viel investieren. Dadurch also auch nachgelagert alle anderen Sektoren, Bauwirtschaft, Metallwirtschaft. Aber es gibt andere Kerne, die wieder aufgebaut werden können. die Investition von Fiat bei Sastava, in Kragujevac in Serbien, wo dann entsprechend also auch nachgelagert wiederum die Zuliefererindustrie da sind, wo man liest, okay, 85% der Teile, die dort eingebaut werden, werden hier aus der Umgebung hergestellt. Das heißt, wir haben es nicht mit einer Maquilladora, wie man früher sagt, in Lateinamerika, nur mit einem Werk zu tun, in dem alles reingebracht wird, zusammengebastelt wird und wieder exportiert wird, sondern hier wird also Wertschöpfungskette aufgebaut, eine Hochzug. Und das sind die Fragen, die beachtet werden müssen bei einer Wirtschaftspolitik in diesen Ländern. Das heißt, das bisschen, was an Geld vorhanden ist, sozusagen nutzbringend in diese Fragen von Strukturentwicklung zu investieren und dafür auch dann entsprechend Werbung zu betreiben. Und ich glaube, dass die Hilfe der Europäischen Union, der einzelnen europäischen Länder in dieser Richtung sicher nutzbringend sein werden. Ich muss auch sagen, in der Region ist die Situation, was die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen anbetrifft, eigentlich in dem Laufe der Zeit viel besser geworden. Insofern denke ich mal, dass in dem Augenblick, wo die Konjunktur mal wieder ein bisschen anspringt, und das wird ja auch mal sein, dass dann die Schwerpunkte dort gelegt werden könnten. Auch für die deutsche Industrie, die sich sicherlich in diesen Bereichen in dieser Zeit schon engagiert. Auch schlau macht.
Rechtliche Rahmenbedingungen, vor allem Rechtssicherheit, ist wahrscheinlich der entscheidende Aspekt für jegliche Form von ausländischen Direktinvestitionen, die also auch eine große Rolle, wenn nicht sogar eine entscheidende Rolle spielen, dabei die Wirtschaft in den Ländern der Region wieder nach vorne zu bringen. Die Frage ist, was Investoren bisher davon abhält, auf dem Westbalkan zu investieren, welche also die größten Hürden sind und welche Rolle sowohl die EU als auch die nationalen Regierungen und die Gewerkschaften dabei spielen können und müssen, diese Hürden für ausländische Direktinvestitionen abzubauen.
Also ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Bei den Gewerkschaften würde ich nicht viel Energie verwenden, weil die behindern eine Investition in keiner Weise, sondern sie werden jede Investition erstmal dankbar begleiten, dass sie überhaupt kommt. Die Fragen, die aus gewerkschaftlicher Sicht zu stellen sind, die kommen erst viel später auf den Tisch. Die Frage, ob es Vereinigungsprozesse geben kann, ob es gelingt, Belegschaften mit einer Stimme sprechen zu können und, und. Das ist aber für die Investitionsneigung und auch die praktische Umsetzung nicht zentral. Also die Gewerkschaften würde ich da nicht an erster Stelle setzen. Die nationalen Regierungen können viel tun und sie können es auch selbstbewusst tun. Wenn sie sagen, wir wünschen Investitionen, müssen sie nicht gleich sämtliche Ressourcen kostenlos zur Verfügung stellen und, und. Man sieht an dem schlechten Beispiel von Nokia in der Wanderung von Bochum nach Cluj, dass es sich nicht auszahlt, weil diese Art der Investition wandert einfach weiter. Oder das ist ja nicht das, was sich die Länder erhoffen und die Regierungen. Also man muss da schon ein gesundes Maß finden und ansonsten gilt es, dass die Frage der Korruptionsbekämpfung, die Frage der klaren Bedingungen, Rechtssicherheit im Alltag, dass man hier den Menschen sagen kann, ihr könnt hier arbeiten gehen, da passiert nichts. Wir haben manche Gegenden in Deutschland, da kann man das auch nicht mehr so freiweg sagen, ja, aber es geht um ein Klima, was jetzt ohne zusätzliche finanzielle Leistung schlicht sagt, das ist ein solides Land. Das ist der Schlüsselbegriff. Sie haben es in Russland nicht. Sie haben es in vielen Ländern nicht und entsprechend sind die Investitionstätigkeiten. Wenn diese Länder da nicht gewaltige Rohstoff- oder Naturschätze haben, dann wird es nicht erfolgreich sein.
Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Den EU-Beitrittsprozess sollte man in dieser Richtung nutzen und den Acquis Communautaire und die Kopenhagener Kriterien. Das ist aber nicht nur eine Position, die, sagen wir mal, wir aus Deutschland vertreten würden, sondern das sieht man ganz bewusst hier auch. Also die Regierung in Serbien oder die Regierung in Kroatien oder die anderen Regionen in der Region und gesellschaftlichen Kräfte sehen das ähnlich. Wir brauchen diesen Druck von außen, um Wandlungsprozesse durchzuführen. Wir wissen, was wir verändern müssen. Darüber braucht man eigentlich im Prinzip kaum noch zu diskutieren. Das ist die Frage der Umsetzung. Und ich denke, dass dort die Ermutigung seitens Europas und Deutschlands, ohne selbstverständlich Ausnahmen zu machen, sondern nach allen Regeln der Kunst, den Beitritt des Westbalkans in die Europäische Union zu fördern, ist nicht nur eine Frage des friedlichen Zusammenhalts in Europa, vor dem Hintergrund auch der Geschichte dieses Teils Europas und der Verantwortung, die wir dafür tragen, zu sehen, sondern ist es auch eine Chance für Europa selbst, auch in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht etwas zu tun.
Nun ist es so, dass zwei Länder, die geografisch mit Sicherheit zum Balkan gehören, nämlich Rumänien und Bulgarien, seit 2007 bereits Mitglieder der Europäischen Union sind. Und die Entwicklung, die man dort beobachten konnte, war die, dass also nach dem Beitritt zur EU die Umsetzung gerade dieser Kopenhagener Kriterien und des Acquis Communautaire sich verlangsamt hat. Mit Blick auf einen möglichen Beitritt der Länder des Westbalkans, als nächstes steht nun ganz sicher Kroatien an, 2013, möchte ich Sie fragen, was für Lehren man vielleicht aus den Beitritten der Länder Mittelosteuropas 2004, allen voran Polen, Tschechien und Ungarn und eben Rumäniens und Bulgariens 2007, was für Lehren man aus diesen Beitritten für den Westbalkan ziehen kann?
Also ich würde zunächst einmal dafür plädieren, sich an die eigenen Kriterien zu halten. Es hilft überhaupt nicht, und das sieht man in diesen Beispielen, diese Länder, die Sie gerade erwähnt haben, letztgenannten Beitrittsländer hier im Süden. Wenn Sie dann in eine Form der Beliebigkeit, der Nachlässigkeit, des Infragestellens der eigenen Strenge im Sinne Europas aus Opportunitätsgründen, vielerlei Erwägungen, die aber nicht die harten Kriterien umfassen, solche Entscheidungen treffen, dann bekommen Sie genau solche Entwickler nach dem Motto, wir haben es geschafft, wir legen uns zurück und warten mal auf den warmen Regen aus Brüssel. Und das, so kann das nicht gehen. Und ich glaube aber auch, das ist jetzt nicht gerade zum Vorteil der jetzigen Beitrittskandidaten, dass genau diese Sünden in Anführungszeichen der Vergangenheit, diese Nachlässigkeit, sich die Europäische Kommission und die wesentlichen Länder, die dort dafür sind, dass der Prozess weitergeht, nicht mehr leisten dürfen, weil die Krise und die ökonomische Entwicklung ja nachgerade eine sehr schnelle Antwort auf die Versäumnisse der Vergangenheit ist. Das muss man ja nicht Griechenland, Spanien und so weiter vorwerfen. Das ist auch eine Nachlässigkeit der EU und ihrer sie tragenden Organisation. Juncker hatte zum Beispiel, Jean-Claude Juncker hat bei einer Veranstaltung des DGB im letzten Jahr gesagt, dass als die Prüfer für die Währungsunion in Luxemburg waren, sie nach 2 Tagen gebeten worden sind, das Land zu verlassen, man könne das schon selber machen. Und ich meine, dass diese Haltung, das hat er sehr selbstkritisch gesagt, eben auch mit dafür verantwortlich ist, dass dort, wo die Ökonomie eben nicht so total in Ordnung war, was man von Luxemburg nicht sagen kann, dass das dann später jetzt in dieser Krise eben zu den dramatischen Zuspitzungen führt. Also zusammengefasst, ich würde sehr dafür plädieren, dass die EU klar Kurs hält, niemanden vom Beitrittsbegehren abzuhalten, sondern nach den Kriterien Beitritte zu fördern. Und das Gleiche, was Sie in negativer Hinsicht in der Türkei erleben, ist in positiver Hinsicht eben in Rumänien und Bulgarien passiert. Politische Befindlichkeiten, ja, das führen dann zu solchen Entscheidungen. Das mit der Türkei ist ja auch keine ökonomische Frage.
Nur ganz kurz dazu, wenn Sie sehen, wie lange der Beitrittsverhandlungen der beiden genannten Länder gedauert haben und wie lange die Beitrittsverhandlungen Kroatiens gedauert haben, sehen Sie schon die Antwort darauf. Und so wird es auch weitergehen.
Ich möchte nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, den Sie vorhin angesprochen haben, nämlich, dass es also praktisch keine Tariflohnverträge mehr gibt hier in der Region, dass also generell das Lohnniveau ein sehr, sehr niedriges ist. Das Durchschnittseinkommen in Serbien beträgt zurzeit, glaube ich, etwa 350 Euro im Monat. Eine Entwicklung, die ich persönlich auch in Polen und Tschechien gesehen habe, ist die, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Leute nicht mehr imstande waren, sich ihr eigenes Land zu leisten. Die erste Frage ist, wie kann man dem entgegensteuern? Und die zweite, vielleicht viel wichtigere Frage ist, was macht das mit dem sozialen Klima in einem Land? Und auch mit dem Wunsch der breiten Bevölkerung nach einem Beitritt zur EU?
Da sind wir aber an einem ganz wichtigen Problem angelangt. Die Motivation, in die EU einzutreten, ist sicherlich bei den Institutionen, bei relevanten gesellschaftlichen Organisationen sehr stark vertreten. Ist auch hier bei den Gewerkschaften vertreten, in den verschiedenen Ländern der Region. Die Begeisterung der Bevölkerung, das liest man an den Umfragen in den Ländern, hat nachgelassen. Weil man sehr deutlich sieht, zu welchen Lasten die Lösung der Wirtschaftskrise in Europa durchgeführt wird. Und man sich dann denkt, oh Gott, wenn wir in Europa sind, dann geht es uns ja eigentlich genauso schlecht wie jetzt. Insofern lässt er auch die Begeisterung nach. Das führt natürlich zu der Frage zurück, dass die ganze Frage der sozialen Probleme in dieser Region nicht gelöst sind, sich sicherlich auch auswirken werden auf die Stabilität der politischen Systeme und der Politik. Also es muss was für diese Menschen hier getan werden. Es müssen Arbeitsplätze geschaffen werden und die Einkommen müssen gestärkt werden. Das geht so nicht weiter. Und mit Abwärtskonkurrenz von Abwärtsspiralen bei Investoren kommt man auch nicht weiter. Es wird auch irgendwann nicht machbar sein, denn sie haben dann nur noch Leute mit einer Qualifikation, die noch nicht mehr in der Lage sind, schlechte Qualität an T-Shirts zu produzieren. Also es funktioniert nicht. Sie müssen ein bestimmtes Niveau an Ausbildung haben und Arbeit muss gute Arbeit sein und Arbeit muss sich lohnen und muss auch entsprechend dann auch bezahlt werden. Und ich glaube, man fängt erstmal damit an, dass die Arbeitsbeziehungen sich entsprechend solide gestalten. Dass es möglich ist, dass die Arbeitnehmer sich organisieren, in Gewerkschaften organisieren. Dass es Tarifpolitik gibt, dass es Tarifverträge gibt, dass es nicht nur auch in den Betrieben Tarifverträge gibt, die Möglichkeit, auf Branchenebene Tarifverträge abzuschließen, damit diejenigen, die nicht unter die organisierten Verhältnisse fallen, entsprechend auch die Möglichkeit haben, an den entsprechenden Prozessen teilzuhaben. Und es muss dann auch ein seriöser Dialog zwischen, nicht nur zwischen den, das ist dann Teil der Tarifpolitik sowieso, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern auch ein seriöser Dialog mit den Regierungen erfolgen, damit das Gefühl auch da ist, teilhaftig zu sein an den entsprechenden Fortschritten im eigenen Land. Ich denke, wenn alle dies ein wenig tun, dann würde etwas mehr Hoffnung existieren, dann würde sich auch auf der Einkommensseite etwas bewegen. Und ich glaube, dass Zusteuern ist auch in Europa gefragt. Ich glaube, dass wir mit reinem radikalen Sparen in Europa nicht aus der Krise rauskommen, sondern Wachstum und Beschäftigung und Einkommen müssen dabei in einen Gleichklang gebracht werden. Ich habe dazu keine magischen Rezepte, aber wenn Sie genauer hinschauen, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man schon Ansätze und man sollte diesen Ansätzen nicht gleich das Wasser abgraben.
Nochmal ganz konkret gefragt, droht der Westbalkan zur Billiglohnregion des Kontinents zu werden?
Das kann man eben nicht wünschen. Also man kann ja in den neuen Bundesländern Deutschlands beobachten, dass das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist und dass jetzt nach mehr als 20 Jahren Eigenwerbung dieser Bundesländer mit ihren billigen Bedingungen jetzt ein Umdenken stattfindet und es zum ersten Mal auch sehr erfreulich für mich Rückwanderung gibt von jungen Leuten. Das ist uns ein Thema, das man ganz klar machen muss. Wenn das so käme, kriegen sie nur Migration, aber keine Gesundung der Länder, weil so wie in Spanien und Griechenland sich viele junge Leute überlegen, was tue ich jetzt bei 40 oder 50% Arbeitslosigkeit, ist die nächste Frage, wohin gehen wir denn, wo unsere Qualifikation entsprechend beantwortet wird mit Akzeptanz und Einkommen. Und deswegen, ich hoffe und ich wünsche das diesem Land nicht, weil die Erfahrungen, dass es keine Perspektive hat, sind eigentlich gemacht. Selbst in Asien, das ja nun als Billigkontinent lange Jahre gegolten hat, findet dieses Umdenken statt. Was die Mindestlöhne angeht, was die Arbeitsbedingungen angeht und. Nicht erst seit Apples Fabrikinspektoren macht man sich in der Volksrepublik China Gedanken um Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen. Also von daher wäre das eine Wiederholung eines fatalen Fehlers aufs Neue.
Auch dies würde sicherlich nicht zur politischen Stabilität der einzelnen Länder und auch der Region als Ganzes beitragen. Unter diesem Gesichtspunkt nochmal zwei Fragen, was also auch die Bewältigung der Vergangenheit und die Aussöhnung zwischen den einzelnen Ländern angeht, die ja nach wie vor im Prozess ist. Welche Rolle bei der Aussöhnung spielen vielleicht auch die Gewerkschaften? Spielt womöglich eine regionale Zusammenarbeit der einzelnen Gewerkschaftsorganisationen? Und kommt gerade Serbien als dem bevölkerungsreichsten Land des ehemaligen Jugoslawiens eine besondere Rolle dabei zu?
Also einer der Gedanken, ich will nicht sagen Hintergedanken, sondern tragenden Gedanken, warum wir uns entschieden haben, gemeinsam hier die Konferenz zu machen, fußt auf Erfahrungen der vergangenen Jahre, wo wir ja Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter aus diesen Ländern schon zu Gast hatten bei den anderen Veranstaltungen, das ist ja die 13. jetzt. Und dort haben wir festgestellt, dass die ex-jugoslawischen Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter aus den unterschiedlichen neuen Ländern jetzt keinen Rückfall in Nationalismen machen, sondern sehr vernünftig miteinander sprechen über ihre Erfahrungen und so weiter. Das hat eigentlich uns als Brennerstiftung bewogen, diesen Schritt zu tun, obwohl es hier noch alles in sehr Aufbruchs- und Bewegungsstimmung ist und noch nicht von gesicherten Erkenntnissen geredet werden kann. Aber Herr Feicht ist da näher dran.
Die Gewerkschaften haben eigentlich über die kriegerischen Grenzen hinweg als Erste die Hand nacheinander ausgestreckt. In vielfältiger Weise auch dann zusammengearbeitet. Ein Beispiel, was wir unterstützen, ist, im Frühjahr letzten Jahres hat sich der regionale Gewerkschaftsrat Solidarität der Dachgewerkschaften aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien gebildet. Er hat sich in Ljubljana gegründet, auf Initiativen des slowenischen Gewerkschaftsbundes ZSSS. Eine sehr sinnvolle und vor allen Dingen in Bezug auf Ihre Fragestellung sehr notwendige Einrichtung. Der Vorsitz ist jeweils im jährlichen Turnus, ist gegenwärtig in Serbien. Die letzte Sitzung hat im März hier stattgefunden. Hier wurden weitere Arbeitspläne besprochen. Diese Zusammenarbeit besteht aber auch auf der Branchenebene. Die Metallgewerkschaften arbeiten in dieser Region. Ist der Europäische Metallgewerkschaftsbund sehr aktiv. Wir kooperieren als Eberstiftung mit dem Metallgewerkschaftsbund Europas, in dem die IG Metall auch sehr aktiv ist, zusammen, wo über den Westbalkan heraus auch Rumänien und Bulgarien zusammenarbeiten. Dieses ist aber auch im Bereich der Agrargewerkschaften, der Handelsgewerkschaften, der Banken und Versicherungen, der Eisenbahnen, auf all diesen Gebieten, um jetzt die wichtigsten zu nennen, finden vielfältige Formen der Netzwerkbildung und der Zusammenarbeit in dieser Region statt. Und die Gewerkschaften aus dem ehemaligen Jugoslawien, gerade vor dem Hintergrund ihres gemeinsamen kulturellen Hintergrundes und ihrer sprachlichen Gemeinsamkeiten, zeichnen sich durch besonders enge Zusammenarbeit und Kommunikationsfähigkeit natürlich aus und sind dabei auch treibende Kräfte.
Gibt es bestimmte Impulse, die Sie hoffen, mit der Konferenz zu geben?
Ja, dass die Erkenntnis reift, dass die Erfahrung, die andere Gewerkschaften in Europa gemacht haben, auch für dieses Land ein Ansporn sein soll, sich gegen Zersplitterung zu wenden und nach gemeinsamen Wegen in einer einigeren Struktur zu suchen. Und das Zweite ist, an diesen Prozessen aktiv weiterzuarbeiten. Wir können nur unterstützen, wir können Plattformen bieten, Beispiele aufzeigen. Wir wissen, dass es nur aus eigener Kraft aus diesen Ländern ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, deren Gewerkschaften heraus geschehen kann. Aber wir wollen eben unseren Beitrag dazu leisten.
In der Tat. Und wir wollen auch Zeichen setzen, dass deutsche Einrichtungen sich einsetzen für die Arbeitnehmerschaft hier, sich einsetzen für den Beitritt dieser Region nach Europa und sich nachhaltig einsetzen für die friedliche und für die demokratische Weiterentwicklung dieser Region innerhalb von Europa.